In dieser Episode bei Turtles und Tiny Talks.
Michael, stell dir vor, du stehst in einem Juweliergeschäft vor dir. Eine Reihe kleiner weißer Steine, perfekt ausgeleuchtet. Und der Verkäufer sagt den Satz, den wir alle kennen. Diamanten sind selten, sie sind ewig, sie sind eine Investition in die Liebe.
Ja, Oliver, und jetzt stell dir vor, du würdest in der Zeit zurückspulen und dann feststellen, diese Geschichte von selten, ewig und wertstabil ist eben kein Naturgesetz, sondern eine Konstruktion. Sie wurde über Jahrzehnte hinweg aufgebaut und sie beginnt gerade Risse zu bekommen. Nicht mit einem großen Knall, sondern in tausend kleinen Preisvergleichen, Gesetzesänderungen und Laborberichten.
Da bin ich gespannt. Heute reden wir über Diamanten, nicht über Karat und den Schliff, sondern darüber, wie aus einem Stein eine der mächtigsten Konsumerzählungen der Moderne wurde und warum diese Erzählung, wie du eben angedeutet hast, gerade ein wenig kollabiert. Auf geht's!
Sie hören Turtle Zone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz.
Herzlich willkommen zu Turtle Zone Tiny Talks. Sie hören die Episode 194 und am Mikrofon begrüßen Sie Oliver Schwarz.
Und Michael Gebert, schön, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind.
Michael, du hast mir kurz vor der Sendung gesagt, das Diamanten-Narrativ kollabiert. Das ist ein großer Satz. Bevor wir also gleich über Labordiamanten und Preisindizes sprechen, lass uns vorher einmal weit zurückspringen. Diamanten sind ja wohl nicht erst mit De Beers erfunden worden.
Genau, also das ist natürlich auch hart konstruiert, der Begriff, dass Diamanten-Narrativ kollabiert. Es ist ja auch bewusst so etwas aggressiv in unserer Vorbereitung auch immer wieder erwähnt worden. Aber so ist es. Bevor wir eben über diese Kartelle reden, müssen wir klar sehen, Diamanten hatten schon lange vorher Symbolkraft. Die Geschichte beginnt nicht in Südafrika, sondern viel, viel früher. Die GIA, das Gemological Institute of America, also quasi das wichtigste Fachinstitut der Diamanten- und Edelsteinwelt, beschreibt Diamanten, als schon im 4. Jahrhundert vor Christus gehandelt wurden und vor allem eben aus Indien stammen.
Vielleicht einmal kurz, Michael, wer oder was ist diese GIA genau? Das droppst du einfach mal so locker raus. Ich habe das noch nie gehört.
Ja, ich hatte vorher auch immer nur diese drei Buchstaben. Wenn man mal eben diamantenmäßig was kauft, kriegt man ein Zertifikat. Aber lass uns da mal die Runde machen. Ja, diese GIA ist so etwas wie eine Kombination aus Fraunhofer-Institut, Standardskommission und TÜV für Edelsteine in einem Konglomerat sozusagen. Und sie erforscht Edelsteine, veröffentlicht Studien und auch Marktanalysen. Sie betreibt auch eigenständig Labore, in denen dann die Steine geprüft und zertifiziert werden. Und sie bildet Gutachter und Gemmologen aus. Also die Leute, die dann später Diamanten bewerten sollen und das dann als ihren Beruf auch sehen. Wenn wir hier über die Historie laut GIA reden, ist das also nicht irgendein Blog-Eintrag oder eine Behauptung, sondern das ist die Aussage des großen Fachinstituts der Branche.
Also wenn du sagst, GIA sagt, ist das in der Diamantenwelt ungefähr so verbindlich, wie IPCC sagt beim Klima.
Oliver, das ist ein guter Vergleich, denn historisch beschreibt die GIA, Diamanten waren über Jahrhunderte vor allem ja ein Spielzeug der Mächtigen, also Könige, Höfe, Feldherren, Genghis Khan, ja, Handelseliten auch, Venedig etc. etc. In Indien galten sie als königliche Steine. Über die Handelsrouten sind sie dann nach Europa gekommen, wo sie spätestens dann auch dokumentiert ab dem 15. Jahrhundert als quasi fashionable accessory für den Hochadel auftauchten.
Also lange bevor irgendeine Werbeagentur A Diamond is Forever schreibt und Marilyn Monroe Diamonds are the girl's best friends singt, tragen Mogulherrscher und europäische Könige schon funkelnde Steine an Turbanen, Kronen und Schwertern.
Wichtig hier nur, das waren eben Statussymbole, aber noch kein Massenritual. Du hattest Diamanten an Kronen, da gibt es ja wirklich ganz tolle Exemplare, an Ordensbändern, vielleicht sogar auch als Siegelring. Aber nicht als standardisierter Verlobungsritus für die breite Bevölkerung.
Der Diamant am Verlobungsring ist also nicht aus der Antike zu uns durchgerutscht, sondern eine relativ junge Idee, wenn ich dich richtig verstehe.
Ja, jung relativ, aber genau das und jung in diesen Jahrhunderten und wirklich, ja, wo wir hier vorher sagen, vor Christus schon, dann ist es sehr, sehr jung und genau jetzt kommen wir also in eine Phase, in der aus einem Elitensymbol ein Massenprodukt mit kontrollierter Knappheit wird.
Jetzt wird es spannend. Wie wird also aus dem königlichen Spielzeug ein Massenmarkt?
Ja, rein technisch sind die Trigger die Südafrika-Funde im späten 19. Jahrhundert. Zum Beispiel in Kimberley, hat bestimmt schon der ein oder andere mal gehört, eine der größten Diamantenminen. Und plötzlich gibt es nicht mehr nur ein paar schöne Flusskiesel aus Indien, sondern große Lagerstätten in Afrika. Und das verändert massiv die Angebotsbasis. Denn hier muss komplett umgedacht werden. Und die GIA und Bain schreiben, Bain das Beratungsinstitut, schreiben um 1900 kontrollierte De Beers etwa 90% der weltweiten Rohdiamantenproduktion. Und 1902 zum Tod von Cecil Rhodes waren es immer noch weiterhin rund 90% von Produktion und Distribution.
Wow, 90%, das ist keine Marktführerschaft, das ist Marktkontrolle.
Definitiv, also mehr Monopol quasi gibt's ja nicht und jetzt wird's noch ein bisschen präziser, denn ein World Bank Report beschreibt das als Pufferlagerlogik, denn diese Central Selling Organization, kurz CSO, kaufte ca. 70% des weltweiten Schmuck-Rohdiamanten-Outputs und steuerte so die Preise über Lagerhäuser. Der GIA-Forscher Russell Shaw schreibt, dass die CSO, also diese Central Selling Organization, noch 1993 ungefähr 80% des gesamten Marktes kontrollierte.
Also, wenn zu viele Steine da waren, dann hat man einfach den Hahn zugedreht.
Ja, wir hatten ja auch schon Vergleiche mit der Automobilindustrie. Wenn zu viel produziert wird, dann lege ich die auf Halde. Steine haben natürlich hier den Riesenvorteil gegenüber Autos, die rosten erstmal nicht. Man kann die also schön lagern und auch schön lange lagern und man kann sie auch, solange sie nicht in den Markt zertifiziert sind, undokumentiert lagern. Und das hat natürlich enorm viele Vorteile und wie du sagst, ja, zu viel Angebot hätte auf jeden Fall sofort die Preise gedrückt. Und was man nicht will, ist günstige Preise oder günstige Steine. Also packt man die Steine ins Lager, verkauft weniger und erzeugt damit künstlich Knappheit.
Das ist dann ja wie bei der guten OPEC, nur mit glitzernden Steinen statt mit Öl.
Ja, also vielleicht war ja da in der Findungsphase strategisch irgendwo dann auch wirklich ein Schulterschluss, man weiß es nicht. Aber exakt so ist es. Es wird nach außen wie Diamanten sind halt rar, aber es ist ein Teil dieser Rarität organisiert und damit nicht nur geologisch bedingt.
Aber ein Kartell alleine macht ja noch keinen Heiratsbrauch. Es macht ja nur einen teuren Stein.
Ja, dann sitzt man quasi auf großen Lägern und kann die dann in mögliche teure Steine umwandeln. Und genau da kommt die zweite Maschine ins Spiel, die Bedeutungsmaschine.
Die Werbung also. Dann ist doch jetzt eine prima Gelegenheit für unsere Sponsorenhinweise und wir, liebe Hörerinnen und Hörer, sind gleich wieder da.
Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Visual Communications Experts. Wir bringen Sie auf Sendung. Video, Livestreaming, Webinare und Podcasts. Ihre Experten für Audio und Video in der Unternehmenskommunikation. Weitere Informationen unter www.visual-communications-experts.com. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von LivePR, das Tool zur Abwicklung Ihrer digitalen PR. Wir veröffentlichen und verbreiten Ihre Story, damit sie von Ihrer Zielgruppe gefunden und gehört wird. Suchmaschinenoptimiert, reichweitenstark und auswertbar. Mehr Informationen unter livepr.de/info.
Sie planen einen eigenen Podcast für Ihr Unternehmen, Ihre Organisation oder Ihre Stiftung? Dann ist unser Team vom Podcast Production Service sehr gerne Ihr erfahrener und professioneller Partner. In unserem Podcast-Studio in Karlsruhe und bundesweit bei Ihnen vor Ort oder auf Events, Messen und Kongressen realisieren wir erfolgreiche Podcast-Formate und helfen Ihnen mit einem modularen Servicepaket. Mehr Informationen im Web unter podcastproductionservice.de.
Hier kommt die Geschenkidee mit Emotion. Ein persönlicher Song ist das perfekte Geschenk zu allen Anlässen. Für Familie, Freunde und Kollegen. Einzigartig und originell. Mit einer gestaltbaren Designgrußkarte. Alle Genres, vom Popschlager bis Metal. Viele Sprachen und volle Kontrolle über Lyrics und Stil. Jetzt Freude schenken. Mehr Infos im Web unter geschenkidee-ki-song.de.
Sind wieder zurück, liebe Hörer und Hörer, bei Episode 194 der Turtle Zone Tiny Talks und sprechen heute, es ist ja fast eine Lehrepisode, wo man auch viel lernen kann, denn wir sprechen, wie man rund um Diamanten ein Ritual baut.
Jetzt kommt also die Werbegeschichte und die ist, wenn man sie ernst nimmt, ziemlich krass.
Ja, ziemlich krass, absolut, denn ja, ab 1939 beginnt in den USA eine systematische Kampagne, also geplant wirklich bis ins kleinste Detail. De Beers arbeitet hier mit der Agentur N.W. Ayer zusammen. Eine Dissertation von Péquinot hat das aufgearbeitet und sagt, die Tradition Verlobungsring ist automatisch ein Diamant, also muss verpflichtend ein Diamant sein, entwickelte sich erst nach 1939. Sie war davor in den USA praktisch nicht existent.
Das ist ja wirklich wichtig zu verstehen. Es gab zwar vorher natürlich Verlobungsringe, aber keine Diamantpflicht.
Exakt, also diese Verlobungsringe waren natürlich wahrscheinlich auch ein Edelmetall, aber sie hatten eben nicht diese Verpflichtung eines Steines. Und 1947 prägt Francis Garetti den Satz, a diamond is forever. Und De Beers beschreibt ihn selbst als eine Art Schlüsselmoment. Marketinggesellschaften wie die Marketing Society datieren den ersten Anzeigeneinsatz auf etwa 1948. Und dann passiert Folgendes. Hollywood-Filme zeigen Diamanten als Zeichen für die wahre Liebe. Illustrierte drucken Anzeigen mit glücklichen Paaren und natürlich Ringen. Und parallel wird die Idee gestreut, 2 Monatsgehälter, das ist es, was es braucht für einen Verlobungsring, um dann auch angemessen um die Hand der Holden anzuhalten.
Also eine Art soziale API, so macht man das richtig.
Social API, absolut. Ja, und der Erfolg ist wirklich messbar. Laut Bain steigt der Anteil der Bräute in den USA, die einen Diamant-Verlobungsring bekommen oder, man weiß es nicht, vielleicht auch einfordern, von etwa 10% 1939 auf rund, festhalten, 80% bis Ende des 20. Jahrhunderts.
Ist also keine alte Tradition, das ist eher kulturelle Ingenieurskunst von Positionierung und Verkaufsförderung.
Echte Präzisionsarbeit, ja, also deutsche Ingenieurskunst quasi angewandt auf Diamanten oder anders gesagt, man hat ein Ritual industrialisiert und der Clou an dem Wort forever, also für immer, ist ja doppelt. Es bedeutet einmal ewige Liebe und gleichzeitig, du verkaufst diesen Stein nie wieder, denn er ist ja für immer. Und damit ist der Wiederverkauf und auch der Wiederverkaufsmarkt erstmal psychologisch tabu. Und das schützt die Preise, weil nicht ständig Steine aus Haushalten zurück in den Markt fließen.
Also, forever heißt in dem Fall, bitte nicht auf eBay stellen.
Ja, auf jeden Fall. Und auch genau das war natürlich hier in dem Fall 1939 reden wir. Und da gab es natürlich noch kein eBay, aber auch da war es schon fast ein Frevel, auch wenn man sich getrennt hat, den Verlobungsring dann zu verkaufen. Das bedeutete Unglück. Also ja, und solange dieses Ritual stabil ist, funktioniert natürlich Kartelllogik und auch Marketing, wie zwei Zahnräder miteinander perfekt geölt und die auch ideal ineinander greifen.
Man hört ja nicht selten Menschen, die sagen, ich kaufe den Ring ja eigentlich auch als Anlage, denn Diamanten sind ja wertstabil. Wie schaut das denn in der Datenauswertung aus?
Ja, da wollen wir natürlich erstmal, eine gute Frage, Oliver, so neutral wie möglich bleiben, weil ich glaube, es gibt natürlich schon Ausnahmediamanten, die definitiv einen guten Wert haben. Ob sie stabil sind, ist dann eine andere Frage. Aber schauen wir uns doch mal wirklich hier ganz faktisch das Thema an, denn der Rappaport-Konzern, der den wichtigsten Diamantenpreisindex betreibt, den sogenannten RAPNET Diamond Index, abgekürzt RAPI, hat das über Jahre ganz konkret mal gemessen. Und in diesem RAPI Annual Report wird klar gezeigt, ein typischer 1-Karat-Diamant lag über 10 Jahre, beginnend am 1. Januar 2016, bei einer Performance von minus 29,4%. Im selben Chart steigen aber Gold und der Nasdaq, so wie man es auch vermuten könnte, deutlich.
Oha, minus 29%, das ist nicht gerade Inflationsschutz, das klingt eher nach teuer gelernter Romantik.
Genau, ja. Ja, man könnte sagen, also wirklich in dem Fall, ja, zieht da der Diamantenteppich auch ein gehöriges Loch in ein mögliches Vermögen, was man sich dann denkt, im Schrank doch noch zu halten. Der Diamant war weniger Investment als Bedeutungsasset in dem Fall und finanziell definitiv schwach, aber symbolisch stark.
Okay, dann springen wir mal in die Gegenwart. Wo beginnt denn dieser eigentliche Bruch, von dem du zu Beginn gesprochen hast?
Hey, jetzt wird spannend. Also passieren einfach zwei Dinge gleichzeitig. Zum einen, Labortechnologie wird immer ausgereifter und reproduziert die Steine ja ziemlich gut bis perfekt. Die sogenannten Lab-Grown Diamonds sind es, also laborgezüchtete Diamanten. Sie sind chemisch, physikalisch und optisch im Wesentlichen identisch mit Naturdiamanten. Und das sagt wiederum die GIA und nicht ich sehr deutlich. Und dazu kommt zweitens die Öffnung der Definition im Rahmen der Regulierung.
Verstanden. Also um alle Missverständnisse zu vermeiden, wir reden gerade nicht von Zirkonia, Glas und falschen Diamanten.
Wir reden nicht über Simulanten, sondern ein echter Diamant, nur im Reaktor gewachsen, nicht im Erdinneren. Die GIA beschreibt zwei Hauptverfahren, HPHT und CVD, also Hochdruck, Hochtemperatur oder chemische Gasphasenabscheidung. Und beim CVD-Prozess wächst der Stein zum Beispiel in Schichten über mehrere Wochen.
Also von den Wertbegründenden, es entsteht über Millionen von Jahren tief in der Erde, zu einem, ja, doch weniger Rarem entsteht in ein paar Wochen in einem Kasten mit viel Elektrik, vergleichbar mit einem 3D-Drucker.
Ja, genau, ist ein guter Vergleich. Und das hat, wie man sich vorstellen kann, Folgen, dramatische Folgen. Denn 2018 streicht die amerikanische FTC das Wort Natural aus der öffentlichen Diamantendefinition mit der Begründung, Lab-Diamanten haben im Wesentlichen dieselben optischen, physikalischen und chemischen Eigenschaften. Sie sind also Diamanten, solange klar gekennzeichnet sind, dass sie nicht aus einer Mine stammen.
Das ist also der semantische Plot-Twist. Der Diamant gehört nicht mehr exklusiv der Geologie.
Und die Boston Consulting Group zeigt, dass die weltweite Produktion von Lab-Diamanten sich seit 2018 um mehr als das Zehnfache gesteigert hat. Also von etwa 1,4 auf rund 15,9 Millionen Karat die Einheit und die Messgröße für Diamanten und ohne die Kleinsteine dazu zu zählen, weil die einfach sozusagen Peripherie sind. Man hat es bestimmt schon gesehen, damit meine ich so Mantlungssteine von zum Beispiel ja, kleinen Uhren oder Mikrosteine etc. etc. Also wir reden wirklich über zertifizierte, messbare Steine. Und gleichzeitig sind die Großhandelspreise um über 90% gefallen. Also von ungefähr $3,000 auf rund $200 pro Karat. Und die Grenzkosten, die liegen übrigens ja teilweise unter $100.
Der Labordiamant ist also kein klassisches Luxusgut mehr. Er ist ein Fertigungsprodukt mit fallenden Stückkosten.
Ja, die Masse macht's, genau so ist es. Und damit wird das Wort forever für immer plötzlich eine Frage der Produktionskurve. Und dann macht De Beers noch etwas. Wir erinnern uns, De Beers, das waren ja quasi die Großen und die Monopolisten. Ja, die machen dann was, was fast schon ironisch wirkt. Denn 2018 starten sie eine eigene Lab-Marke. Lightbox heißt die oder hieß die. Und klare Preise, $800 pro Karat, linear gestaffelt. Und die Positionierung ist da eindeutig. Sie sagen Affordable Fashion Jewelry, also modisch erschwinglicher Schmuck. Und wörtlich May not be forever, but it's perfect for right now.
Wow, das ist kommunikativ wirklich brutal. Auf gut Deutsch, wir akzeptieren das Produkt, aber wir degradieren es zur Mode.
Ja, nicht nur das, sondern überleg mal, die wollten natürlich einen Twist spielen. Die wollten sagen, naja, wenn der junge Mann da um die Frau die Hand anhält, dann kommt ein Lab-Grown. Und dann sagt sie, naja, for right now it's okay, but the real thing will come, so auf die Art. Also die haben versucht, einen Doppeldruck aufzubauen. Und das ist natürlich ein ganz schwieriger Akt, den die da haben. Also und ja, was dazu führte, dass dann eben 2025 De Beers angekündigt hat, Lightbox wieder zu schließen. In der Mitteilung steht dann sinngemäß, die Preise im Lab-Segment sind im Großhandel seit 2018 und rund 90% gefallen und in ein Cost-Plus-Modell übergegangen. Also klassische, wie du sagst, Industriekalkulation.
Das heißt, das, was 2018 als Fashion-Alternative geframed wurde, ist bereits 2025 endgültig Commodity.
Ja, es hat gerade mal 7 Jahre gebraucht, wenn man sich überlegt, wie viele Jahrhunderte das Thema ja vorhanden ist und wie viele Jahrzehnte da De Beers auch wirklich massiv sich positioniert hat. Aber genau so ist es. Und während das im Labor passiert, fängt der Naturmarkt an, deutlich zu knirschen.
Ja, dann lass uns doch mal über die Natursteine sprechen. Wie viel Druck ist da denn wirklich drauf?
Ja, gerne. Fangen wir mal an mit wieder dem Preisindex. Den kennen wir jetzt schon ja. Und der RAPNET Diamond Index, wie gesagt, kurz RAPI, ist eben ja sowas Ähnliches wie der Dow Jones oder der DAX. Nur eben typischerweise für Diamanten. Und für einen runden, einkarätigen Stein guter Qualität lag dieser Index im 1. Juli 2024 ca. 22,8% niedriger als ein Jahr zuvor. Und Das nennt man dann Year on Year, also den sogenannten Jahresvergleich. Und in der dazugehörigen Rapaport-Mitteilung steht ausdrücklich, synthetische Diamanten, also Labsteine, nehmen weiterhin Marktanteile weg.
Minus 22,8% in einem Jahr für ein Produkt, das jahrzehntelang als wertstabil verkauft wurde.
Ja, das ist dann schon ein Schock, denn wie gesagt, das ist kein Einzelfall. 2023 war halt derselbe 1-Karat-Index schon um rund 20% gefallen und der Rappi Report spricht insgesamt von einem Art Trendbruch, der sich seit Ende 2022 dann ja vorgestellt hat oder zumindest definitiv ganz valide gezeigt hat in den Zahlen. Aber schauen wir auch mal auf die Konsumentenseite, denn die ist ja definitiv wichtiger, als man denkt. The Notch, das ist die größte oder sagen wir mal, eine der ganz großen US-Hochzeitsplattformen, wertet jedes Jahr Zehntausende Hochzeiten aus. Und 2024 melden sie zum ersten Mal, dass mehr als 50% der Verlobungsringe einen Lab-Diamanten haben. Also ganz konkret 52%. Und gleichzeitig sinkt der durchschnittliche Ausgabenbetrag für Verlobungsringe von $6,000 im Durchschnitt im Jahr 2021 auf $5,200 im Jahr 2024. Wir müssen ja immer auch hier Inflation mit einpreisen. Also das ist schon ein ganz schöner Verfall und sie zeigen einen klaren Preisabstand, denn ein natürlicher Diamant liegt im Schnitt bei $7,600 und ein Lab-Grown Diamond dagegen bei ungefähr $4,900.
Das heißt, das Ritual, Verlobungsring bleibt erhalten, aber der Stein wird austauschbar und die 2 Monatsgelder, ja, die werden zu einer Art Excel-Zeile. Wie viel Story bekomme ich pro Dollar?
Genau, also da kannst du dann hinten dann den Daumen hoch in die Mitte oder runter machen. Und dann kommt eben logischerweise die Generationenfrage auf. Also YouGov, das ist ein Umfrageinstitut, hat dann 2025 in Großbritannien mal gefragt, würden Sie Labordiamanten in Betracht ziehen, wenn Sie hier einen Verlobungsring oder ein Schmuckstück kaufen? Und da waren insgesamt 29%, die gesagt haben, ja. Und in der Gruppe der 18- bis 24-Jährigen sind das dagegen dann schon bereits 49%. Also das Hauptmotiv, günstigerer Preis.
Also im Westen, zumindest in UK und in den USA, sehen wir eine starke Öffnung für Labsteine. Gibt es denn auch Gegenbeispiele weltweit?
Ja, ist eine wichtige Frage, gerade in unserer doch sehr fragmentierten geopolitischen Welt und Lage. Oliver, vielen Dank dafür, denn der De Beers Diamond Insight Report 2023 zeigt für China ein fast entgegengesetztes Bild. In einer Rangliste Most Desired Gifts, also der meist gewünschten oder erträumten Geschenke, landen Labordiamanten ganz am Ende. Weniger als 1% der befragten Frauen sagen, sie würden hier Labsteine bevorzugen.
Spannend, dass China ein lukrativer Markt für Luxusprodukte ist, wissen wir ja. Aber warum dieser krasse Unterschied?
Ich habe auch lange darüber nachgedacht und folgenden möglichen Erklärungsversuch. In vielen westlichen Märkten ist die angesagte Logik ja folgende. Ich will das beste Verhältnis aus Symbol und Preis. Also klassisches Value-Seeking. In Teilen Asiens, gerade eben in China, ist der Diamant dagegen stärker mit Wohlstand, also Wealth and Legacy verbunden. Und das bedeutet wiederum auch Anerkennung in der Gesellschaft. Und da ist dann die Vorstellung von einem Produkt, das im Preis fällt, vermutlich eher toxisch.
Das Narrativ kollabiert also nicht wie jetzt so ein Lichtschalter weltweit. Es fragmentiert nach Kultur und Anwendungsfall. Verlobung, Mode und Vermögenssymbol.
Genau, und das macht das Ganze natürlich enorm spannend als Produkt, weil wir reden ja immer noch so über ein Produkt. Das ist ja zumindest ja, fast einzigartig, wenn man da diesen Fokus mal in der Beleuchtungsbrille, wie wir es heute machen, auf genau ein Produkt legen. Und der Narrativkollaps ist eher ein Filter als ein globaler Schalter.
Jetzt muss ich aber noch einmal nachfragen. Ein großes Thema im Marketing von Labordiamanten ist ja nicht nur besser für die Umwelt, sondern natürlich auch besser für die Menschen und ihre Arbeitsbedingungen. Wie viel Substanz steckt deiner Meinung nach denn da noch drin?
Ja, es ist natürlich immer wieder auch genau die Frage, die aufkommt. Aber ich glaube, es gibt zwei Ebenen, die man da betrachten muss. Das eine ist die sozial und das andere die ökologische. Bei Naturdiamanten kennen wir die Stichworte Konfliktregionen, Blutdiamanten, Kinderarbeit, Bürgerkriege. Also ich kann mich noch daran erinnern, also in den 70er, 80er Jahren gab es im Spiegel und Fokus elend viele Stories zu Blutdiamanten. Ich weiß nicht, ob du da eine ähnliche Erinnerung hast.
Absolut,
aber das war der falsche Begriff, aber das war da auf jeden Fall ein en vogue Thema. Und gleichzeitig gibt es große Minenprojekte, die Infrastruktur und aber auch Jobs bringen. Und ein Report von Truecost für die Diamond Producers Association, also der Verband der Produzenten, nennt zum Beispiel etwa 160 Kilogramm CO2-Äquivalente pro geschliffenen Karat als Umweltbelastung. Also mit dem klaren Hinweis, dass es sich um industrienahe Daten handelt. Und bei Labordiamanten ist die Kurzform oft kein Mining, also gut. Ja, das ist eben auch etwas zu kurz gegriffen, denn die Herstellung braucht dennoch sehr viel Energie, also ähnlich wie bei unseren AI-Themen. Denn eine Studie der Uni Chalmers zeigt, wechselt man den Strommix jetzt von fossilen Quellen zu Solaranlagen, sinken natürlich die Umweltwirkungen deutlich, aber genau dieser Mix ist eben regional sehr unterschiedlich. Und ein Praxisbeispiel wäre die Schmuckfirma Pandora, die vielleicht der ein oder andere kennt. Die gibt für ihre Lab-Diamanten eine Emission von etwa 9,17 Kilogramm CO2 pro Karat an, bei 100% erneuerbarem Strom. Und das ist immer wichtiger, diese Daten, denn im Bericht steht dann aber zusätzlich ausdrücklich, dass das ein firmenspezifischer Wert ist, also kein weltweiter Durchschnitt.
Dein Punkt ist also, wer sagt, die Laborerzeugung von Diamanten ist automatisch gut, die Minenschürfung automatisch böse, der erzählt eine doch zu einfach gefasste Geschichte.
Ja, Oliver, wie so oft bei all unseren Themen heute, es ist nichts binär, es gibt kein 0-1. Also hier ist es wirklich so, Ethik wird selber zum Narrativ, dass man dann wirklich prüfen muss.
Jetzt muss ich aber sagen, ich finde ja eigentlich solche Visionen wirklich charmant. Fleisch aus dem 3D-Drucker statt Tierqual. Gemüse aus den Vertical Farms statt jede Menge Chemie auf Feldern. Und eben vielleicht auch Diamanten aus dem Labor statt Minen mit all ihren Folgen für Natur und Mensch. Gut, dass wir bei Turtles und Tiny Talks immer so einen 360-Grad-Blick machen, dann lass uns als Schlussfazit doch noch einmal deinen Kern destillieren, Michael. Was kollabiert da eigentlich momentan wirklich?
Also wir sind da wirklich in dem Fall gesegnet, diesen 360-Grad-Blick auch machen zu dürfen. Und ich würde sagen, die Exklusivität als Standardannahme, das ist das, was im Wesentlichen ja erodiert, kollabiert und mit einem großen Fragezeichen zu versehen ist. Denn lange Zeit war doch die Argumentationskette, ein Diamant ist aus der Erde entstanden, über Hunderte von Millionen von Jahren und deshalb selten. Also selten und deshalb auch teuer. Und teuer und deshalb auch dann Ausdruck tiefer Liebe. Und um es weiter zu fragen, und Liebe, deshalb bitte nicht hinterher fragen oder hinten irgendwie in Frage stellen oder skeptisch werden und noch zu fragen, kann ich handeln? Das geht natürlich gar nicht. Denn mit Labordiamanten ist dann in Kombination mit der neuen Regulierung plötzlich diese Kette argumentativ deutlich ins Wanken geraten. Und ja, man könnte sagen, kollabiert. Denn die Knappheit ist jetzt eben, wie wir es erörtert haben, produzierbar. Und der Diamant ist sprachlich und rechtlich geöffnet worden. Und damit auch haben Konsumenten Zugang zu Preisvergleichen, zu Alternativen und auch sowas wie Nachhaltigkeitsreports. Und ab da entscheidet dann nicht mehr die Geologie allein, sondern eben Kultur, Budget und Werte.
Und der Satz Diamond is forever, 1947 geboren, steht plötzlich in Konkurrenz zu einer Welt, in der forever mittlerweile ein Dropdown-Menü mit zwei Optionen ist. Mind or Lab?
Ja, sachlich richtig erklärt. Ja, es ist natürlich jenseits jeder Romantik, aber ich sag mal, wir sind ja hier nicht mental-archäologisch unterwegs. Insofern würde ich sagen, ja, und das Ritual selbst, wir tauschen Ringe sozusagen, das überlebt ja weiterhin. Aber eben die alte Begründung, es muss ein Naturdiamant sein, stirbt.
Also etwas theatralisch formuliert, nicht der Stein bricht, die Geschichte drumherum bricht.
Wunderbar, genau so ist es, schön gesagt.
Wir sind schon am Ende dieser Episode. Das war die Episode 194 von Turtle Zone Tiny Talks.
Und in unserer Mediathek, die ist ja reich gefüllt mit unterschiedlichsten Themen. Und ja, Oliver, ich glaube, wir sind hier selber immer wieder dankbar, angeregt, erstaunt, dass auch Episoden mit einzähligen und zweizähligen Episodenzählern immer noch an Aktualität nichts verloren haben. Da würden wir uns natürlich freuen, wenn Sie da mal kurz in den Suchalgorithmus gehen und weitere spannende Gespräche rund um Technologie, Gesellschaft und Märkte kennenlernen.
Wenn Ihnen diese Episode also gefallen hat und vielleicht gerade jemand Verlobungspläne schmiedet, empfehlen Sie uns gerne weiter. Und natürlich abonnieren Sie diesen Podcast bei Ihrer Lieblingsplattform.
Oliver, da muss ich jetzt doch nochmal einhaken. Also, wenn jemand Verlobungspläne schmiedet, vielleicht nicht vorher diese Episode anhören. Das ist dann schon vielleicht so ein bisschen ein Breakup. Aber definitiv für denjenigen, der es zahlen soll, oder kann man auf jeden Fall mal die Anregung machen, aber Spaß beiseite. Es hat mich wieder enorm gefreut, dieser Austausch mit dir, Oliver, und es verabschieden sich am Mikrofon für Sie, Michael Gebert.
Und Oliver Schwarz. Bis zum nächsten Mal, liebe Hörerinnen und Hörer.
Turtle Zone Tiny Talks, der Debattenpodcast mit Michael Gebert und Oliver Schwarz auf allen Podcast-Plattformen und auf turtlezone.de.